Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Die Leute von der Berufsberatung würden wahrscheinlich abwinken, wenn sie sich ihre Zukunft als Rapper vorstellten oder als Rapperin. Dem Klischee nach fluchen Rapper, verhalten sich Frauen und Minderheiten gegenüber verächtlich und besitzen komische und viel zu teure Klamotten, die niemand außer ihnen selbst mag. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Rapper, die was in der Birne haben, die respektieren und respektiert werden und dazu noch erfolgreich sind. Echo Fresh zum Beispiel, 1983 als Ekrem Bora in Köln geboren. Er kam früh mit dem Hip-Hop in Berührung. Schon mit 16 lenkte er alles für eine eigene Karriere in die richtigen Bahnen und hat daher auch schon mehr als 2 Jahrzehnte Deutschrap auf dem Buckel mit allen Höhen und Tiefen. In Toast Hawaii erzählt der Vater eines Sohnes von Rolle Köfte und Tütensuppe, von Rote Beete und Klößen, von der Johann-Lafer-Hochzeitstorte und davon, dass das Ende einer Pizza, der Rand nämlich, der Anfang von etwas ganz Neuem sein könnte. Also vor mir sitzt wirklich der entspannteste Mensch, den ich, glaube ich, in diesem Jahr, dem ich begegnen durfte. Herzlich willkommen, Echo.
Hi, was geht?
Alles klar. Das ist ja unglaublich.
Alles okay?
Du hast heute schon viel gearbeitet.
Oh ja.
Und schon viel gesprochen und schon viel zugehört. Und du bist auf so einer für Musikerinnen und Musiker typischen Promotour. Ne? Wenn man neue Musik rausbringt, dann möchte man natürlich auch, dass die Leute davon was mitkriegen und sich das anhören und so. Bevor es losgeht, darfst du da so Wünsche äußern, was du an Catering, was dir so begegnet oder wie läuft das ab?
Ich wurde heute Morgen gefragt, was ich zum Mittag haben will und ich habe mich ganz normal angeschlossen. Ich habe gesagt, das, was ihr haben wollt. Ne? Und die hatten gegenüber, die sind jetzt umgezogen mit Universal, ganz in der Nähe, aber auf einer anderen Straße. Und gegenüber war dann so ein Edelitaliener, so ein Berliner neuer Edelitaliener. Voll teuer pro Portion und die Portion war so klein, ne? So klein, das hätte in ein Glas gepasst, oh, was man da gekriegt hat. Aber alles okay, ich will mich nicht beschweren. Über Essen darf man nicht beschweren. Ja, und es hat auch gut geschmeckt.
Bist du jemand, der gerne, ich glaube, es ist eine rhetorische Frage, wahrscheinlich sagst du sofort ja. Bist du jemand, der gerne andere Leute zum Essen einlädt? Das musst du ja nicht bei Promo, ne? Das ist ja die gute Nachricht. Du kannst da, hättest jetzt theoretisch auch 4 Portionen essen können und das hätte dich überhaupt nicht gekratzt.
Also in dem Fall wurde ich eingeladen, ist mir immer ein bisschen unangenehm, aber
ist doch Job, also.
Ja.
Aber wenn du jetzt privat unterwegs bist, wie ist, ja, eigentlich, ich merke gerade, dass die Frage doch noch in eine andere Richtung gehen kann, denn möglicherweise bist du unter deinen Freunden oder vielen deiner Freunde und Bekannten derjenige, der, die Leute wissen es, du weißt es, dann möglicherweise am meisten Geld verdient.
Könnte unter Umständen sein.
So, das bringt Menschen manchmal in unangenehme Situationen auf beiden Seiten.
Mhm. Ne?
Also du fühlst dich vielleicht verpflichtet, andere einzuladen, weil du weißt, du hast mehr Geld. Oder aber auch für dich ist es total selbstverständlich, denn du weißt, du hast mehr Geld. Was ist mit der anderen Seite?
Also erstmal alles, was du gesagt hast, ja. Das finde ich irgendwie in meinem Leben wieder. Und man muss, glaube ich, so eine gesunde Mischung finden, keine Ahnung, manchmal auch den anderen bezahlen zu lassen, weil das hat ja auch eine Wertschätzung, weil es kann ja auch umschlagen, dass derjenige sich so untergebuttert fühlt, ne?
Genau.
Weil der will ja auch, der ist ja auch jemand, der Geld verdient und der will vielleicht auch mal einladen, ne? Und das gibt ja auch vielleicht so ein Downer im Selbstbewusstsein, wenn du immer nur eingeladen wirst, ne? Und deswegen, also ich glaube, die gesunde Mischung macht's. Wir prügeln uns teilweise so, wer bezahlen kann. Also ich bin ja super eingedeutscht, ne? Aber eine Sache habe ich mir bewahrt aus dem Südländischen ist, wir prügeln uns regelrecht, wer bezahlt. Und ich möchte immer, am Ende lade ich meine Freunde immer gerne ein.
Ja, wichtig ist, dass sie es nicht erwarten. Vielleicht ist das irgendwie so ein bisschen der Zauber. Also ich glaube, in dem Moment, wo du merkst, dass man schon davon ausgeht, dass du zahlst, ist, hat es nochmal was anderes. Solange ihr euch noch, wie du sagst, prügelt, ist es zumindest immer noch das Spiel darum.
Genau.
Dass man, und sei es, dass man so tut, als ob man gerne selbst zahlen würde, um dann beim dritten Mal zu sagen, okay, Gott sei Dank, ich habe kein Geld dabei.
Wenn mich einer einlädt, ist es mir unangenehm und ich sage dann, okay, wenn er darauf besteht, okay, aber nur, wenn ich nächstes Mal dran bin. Und dann sagt er zum Beispiel ja oder sie, und dann sage ich aber Hand drauf, ne? Und ja, dann kann ich das akzeptieren. Aber hast irgendwie du, ist es mir unangenehm.
Hast du schon mal die Zeche geprellt?
Nee, aber ich kann mich erinnern an eine Situation mit meiner Ex-Freundin vor zig Jahren in der Dinosaurier-Kreidezeit. da war ich bei Pizza Hut unten im Cinedom.
In Köln?
Ja, und ich habe mich in diesem Pizza Hut mit meiner Freundin gestritten. Aber wir haben uns in Rage gestritten.
Weißt du noch, worum es ging?
Nee, weiß ich nicht. Aber wir haben uns in Rage gestritten. So, dann stehe ich jetzt eben auf, so mäßig, ne? Dann bin ich rausgegangen. Ich war so da in dem Film, ich habe gar nicht mehr gewusst, dass ich nicht bezahlt habe. Bin dann rausgegangen. Und mir lief dann ein Kellner hinterher und ich dachte, er will ein Foto machen oder so. Weil er hat auch gerufen, ey, Echo. Und ich schrie mich so, ey. Und das war dann wieder so andere Welt. Der stand dann vor mir, dachte, komm, ist egal, beruhig dich. Ne, ich war so voll bereit, dem zu sagen, okay, was geht? Soll man ein Bild machen? Und der so, du musst noch bezahlen, ne? Ich so, oh, scheiße, ich habe nicht bezahlt. Ey, tut mir leid, habe ich gesagt, das war nicht extra, Mann, ey. Und ja.
Das ist vor allem so toll, weil diese Vorstellung, dass du total wütend bist und dann so professionell mal ganz kurz dich neben den stellst, das erinnert mich an eine Situation, die der Schauspieler Daniel Brühmer erzählt hat, dass als er in Rom war, an so einem ganz bestimmten Platz, an so einem ganz bekannten Platz, und da kommt so ein Paar auf ihn zu mit einer Kamera, es war halt einfach noch ein bisschen länger her, und sagt so, sorry, könnt ihr, und er so, ja, alles klar. Nimmt so die Frau und legt so den Arm um sie und stellt sich so in Position. Und der Typ wollte einfach nur, dass Daniel bitte die beiden zusammen fotografiert als Paar. Also der Klassiker hat man inzwischen irgendwann. Wie wunderbar diese Situation, dass man sich so in Grund und Boden schämt und so denkt, okay, naja.
Weißt du, was ich gerne mache, wenn mich einer fragt, ob ich den fotografieren kann oder die? Dann mache ich einfach trotzdem Selfie. Also ich fotografiere auch die.
Absichtlich.
Habe absichtlich ein Selfie, damit die das dann in ihren Fotos drin finden, wenn die durchskippen, weißt
du? Es gibt ja Leute, die aus Versehen auf diese Funktion kommen und es nicht schnallen. Also ganz wichtige, irgendwie habe ich bei Insta neulich was gesehen, irgendwas ganz Spektakuläres, und dann siehst du aber, dass dieser Typ mit aufgerissenen Augen versehentlich die ganze Zeit nur sich selbst filmt. Was für ein Horror. Okay, gut. Wir gehen jetzt zurück an den Anfang deines Lebens, da wo alles losging.
Wow.
Ja, der Großzügige.
Mein Name.
Das ist dein Name. Also das heißt, du hättest auch gar nicht knauserig sein können. Oder bist du? Gibt es Punkte, in denen du ein bisschen mehr aufs Geld achtest als beim Essen beispielsweise?
Guck mal, ich bin mit nicht viel aufgewachsen. Das heißt, ich hatte auch meine Phase, als ich dann das erste Mal Geld verdient habe. Da habe ich mir so Zeugs geholt, was kein Mensch braucht, ne? Irgendwie so krasse Klamotten und sowas. Was ich heute total ridiculous finde, ja. Das muss ich aber erstmal lernen, dass das nur so so eine Art Rausch ist, so eine Art Ersatz ist, was ich mir da selber zufüge. Deswegen würde ich sagen, ich bin bei so Luxusartikeln komplett knauserig, wo ich denke, wie viel soll ich dafür bezahlen? Ja, auf gar keinen Fall. Dann gibt's aber wiederum Sachen, wie gesagt, ich gehe gerne schön essen mit meiner Frau oder so, aber ich kaufe mir eigentlich nichts Unnötiges. Da bin ich schon sehr spießig. Ne? Ich kaufe mir nur Sachen, die so irgendwie einen Sinn haben.
Interessant. Also es gibt ja Dinge, die das Leben einfacher machen und deswegen nicht unbedingt nötig sind, aber auch keine Luxusartikel. Jetzt sagst du bestimmt gleich, nenn mal ein Beispiel, mir fällt aber jetzt so ad hoc gerade nichts ein.
So die dazwischen sind, ja.
Naja, genau, wo man sich so sagt, hätte ich jetzt nicht haben müssen, aber macht das Leben irgendwie schöner.
Ich behalte meine iPhones, bis sie nicht mehr gehen.
Gut.
Also nur, dass du so ungefähr einschätzen kannst. Das heißt jetzt, ich bin jetzt nicht kein Samariter oder so, aber ich bin auch nicht knauserig. Aber so, das muss irgendwie Sinn machen. Ne? Da bin ich einfach dann doch, ja, da muss ich früher irgendwie die Sense umdrehen, und deswegen sehe ich das heute nicht ein.
Dann muss ich leider einmal so eine Frage stellen. Das ist natürlich in der Community, weiß ich nicht, aber zumindest in der Hip-Hop- und Rap-Welt so ungefähr das Gegenteil dessen, was Leute machen. Also da geht es ja schon um symbolhaften, zur Schau gestellten Luxus. Mhm. Und zwar extrem, extrem markenfixiert auch. Mhm. Hast du das Gefühl, dich da hin und wieder rechtfertigen zu müssen? Oder genießt du die, wie sagt man, die Gnade der frühen Geburt, dass du nämlich schon so lange dabei bist, dass man das nicht von dir erwartet und auch nicht hinterfragt?
Ich bin berühmt, seitdem ich so 16 bin.
Ja.
Ich war auch schon mal berühmt und hatte minus richtig viel. Ne? Und deswegen weiß ich das jetzt, dass das nicht gut ist und will da nie wieder hin zurück. Deswegen pfeife ich so ein bisschen drauf, auf diese Symbolik. Ich habe im Gegenteil daraus eine Tugend gemacht und sehe das heute so, dass ich auch ein Beispiel gebe. Und ich finde, das, was ist das für ein Beispiel, den Leuten irgendwie vor den Latz zu knallen, so was man jetzt so Tolles sich kaufen kann und so. Das ist sowieso, erstmal ist das alles vergänglich. Zweitens habe ich das ja schon so ein bisschen durchgespielt und die, weiß nicht, jungen Rapper, die rauskommen, ich kann jetzt schon ein bisschen voraussehen, na, sein Talent, sein Benehmen, so eine Mischkalkulation machen, wie weit der damit ungefähr kommen wird, wie viele Jahre.
Ja, interessant.
Und dann kann ich mir schon so ungefähr vorstellen und dann muss er dann Steuern zahlen. Dann und dann
ja, na klar, ja. Ne? Ja, wenn sein Management versäumt, ihm das rechtzeitig zu sagen, dass er da Kohle zur Seite legen muss oder er keinen Finanzberater hat.
Ja, Management schreiben das für die Leute zu Hause. Die schreiben sich das auf die erste Seite des Managementvertrages, dass die dich nicht beraten müssen, was deine Steuern betrifft.
Mhm.
Ne? Also du bist da schon ziemlich auf dich alleine gestellt und deswegen sage ich, es ist nicht, dass ich das jemandem vergönne, aber ich meine nur, ich habe so ein bisschen, Gott sei Dank, diese Reihenfolge gehabt, dass ich auch die andere Seite gesehen habe und weiß das jetzt viel mehr zu schätzen. Und deswegen würde ich mir nichts Unnötiges irgendwie zulegen.
Auch nicht für die, jetzt mache ich den Riesenspagat, auch nicht für die Küche, weil es gibt ja so Küchenanschaffungen, von denen man glaubt, damit verbindet man irgendwie sowas. Ja. Also, wenn ich das erstmal habe, dann mache ich jeden Tag einen gesunden Smoothie aus grünem Gemüse.
Wir haben ein wunderschönes Haus. Da habe ich nicht gespart. Das war dann das, wo ich gesagt habe, okay, dafür habe ich das jetzt alle Jahre gemacht.
Gut.
Da tue ich das jetzt rein, weil wenn ich irgendwann den Löffel abgebe, gehört das meinem Sohn. Und das Haus ist schön. Da habe ich keine Kompromisse gemacht. Da habe ich nicht gesagt, ey, das ist unnötig oder sonst was. Das ist echt schön, ne? Und das, also das ist jetzt auch kein, weiß ich nicht, nicht exorbitant oder so. Es ist einfach nur schön und modern und dementsprechend ist auch die Küche schön.
Mhm.
Das haben wir auch.
Und wenn du jetzt in dieser, ich weiß nicht, wie lange wohnt ihr in diesem Haus jetzt schon?
2 Jahre vielleicht.
Wenn du da bist und dich da bewegst, was findest du am schönsten an dieser Küche, was in der anderen Küche zuvor nicht da war?
Es fühlt sich so an, so ein bisschen, aber das ganze Haus fühlt sich so an, weil meine Frau das alles eingerichtet hat, als dürfe ich nichts anfassen.
Nein.
Nur ich habe so einen Keller, so einen kleinen Hobbykeller, ne, der sieht so ein bisschen aus wie mein altes Jugendzimmer. Das ist so mein Reich und der Rest ist alles von Sarah, aber ist nicht so schlimm. Soll auch, glaube ich, so sein. In der Küche, was mir gut gefällt oder was mir schlecht gefällt?
Ja, wo du so merkst, ah toll, dass ich jetzt hier so viel Platz habe, wenn ich mal koche oder irgendwie sowas.
Ich mag natürlich die Kaffeemaschine, die ist ein super Feature. Ich mag unseren Wasserhahn, da kannst du nämlich, das ist das, wo in der Werbung der eine sagt, ich muss keine Kisten, mein Vater muss keine Kisten mehr schleppen. Da tust du so eine Gasflasche irgendwie dran und dann kannst du dir da aus dem Wasserhahn
automatisch kommt der Sprudel dann.
Genau, das mag ich, das ist wirklich ein tolles Feature. Und ich mag unseren Ofen. Weil du, das ist genau für mich, das riecht für Doofe, ne? Weil du da einstellen kannst, richtig mit Bild drauf, was du da gerade reintust.
Wirklich?
Weißt du, ja. Zum Beispiel Pizza, ne? Dann drückst du auf, ey, Hilfe, und dann drückst du auf Tiefkühl, und dann zeigt er dir schon, was ist das? Pizza, Pommes, was ist das? Dann drückst du Pizza.
Wow.
Alles klar, tust die Pizza rein, drückst du, und dann musst du nichts mehr machen. Und dann hat er genau die Wärme halt für eine Tiefkühlpizza.
Interessant. Okay.
Ja.
Und diese Kaffeemaschine ist deswegen so toll, weil sie malt. Sie hat auf jeden Fall so ein Malding. Sie ist
malt.
Nicht zu laut. Sie ist nicht zu verchromt, damit man nicht jeden Fingerabdruck sieht. Und sie reinigt sich selbst im Zweifel.
Ja, man muss schon manchmal irgendwelche Sachen wechseln.
Das macht Sarah.
Nein, ich mache das auch. Ich bin schon morgens, mache ich gerne den Kaffee. Manchmal macht Sarah auch gerne den Kaffee. Also wir wechseln uns ab. Und die ist gut, weil die ist wie vollautomatisch, aber malt halt so richtig mit Bohnen. Ja.
Okay.
Ja.
Wie trinkst du deinen Kaffee?
Ich mag einfach guten alten Kaffee. Ich trinke den oft schwarz.
Auch Bohnenkaffee mit aus so einem Filter?
Ich trinke auch mal guten alten Filterkaffee, wenn ich auf irgendeinem Dreh bin und da gibt's nur das, ist okay.
Aber du trinkst ihn schwarz, das ist dir nicht so bitter.
Nein, nein. Aber wenn ich irgendwo bin und da ist guter Kaffee, dann liebe ich einen schönen Cappuccino. Auch gerne mal mit Hafer- oder Mandelmilch. Mhm. Ne? Aber das nur, wenn ich so sehe, ah, okay, die haben hier wirklich guten Start.
Ah,
ne?
Hättest du bei mir gekriegt. Wenn es jetzt nicht schon so spät wäre, hätte ich ihn dir angeboten.
Ich habe auch heute schon guten Kaffee gehabt. Danke, danke.
Zurück an den Anfang deines Lebens, das noch gar nicht angefangen hat hier. Am 3.9.1983 aber sehr wohl. Du bist als Ekrem Bora, also der Großzügige, und Bora ist der Sturm, zur Welt gekommen. In Köln. Mhm. Deine Eltern sind türkischer Herkunft. Mhm. Dein Vater ist Künstler, Kabarettist. Mhm. Macht er das auch beruflich oder ist das so ein...
Ja, der hat das jahrelang beruflich gemacht. Jetzt ist er irgendwie, macht er Dokumentarfilme und so weiter. Ich glaube, dass ich den auf der Bühne immer gesehen habe, das hat wahrscheinlich was mit mir gemacht als Kind, ne? Warum ich das dann halt auch irgendwie als Job gewählt habe. Das weiß ich nicht, das analysiere ich jetzt mal so im Nachhinein. Und der war so, in Köln war der schon wirklich so gut unterwegs. Der hat im WDR Funkhaus im Kulturbereich irgendwie moderiert. Manchmal komme ich auch, wenn ich dann ein Interview habe, dann kommen die Leute zu mir und sagen, wow, du bist der Sohn von Nedim. Nein! Und so, ne? Also ich treffe immer mal wieder Leute, die der noch von früher kennt. So, ja.
Bedeutet das, dass er auch schon sehr früh dich gefilmt hat? Hast du viel, viel Filmmaterial von dir als Kind?
Nee, habe ich nicht. Ich habe einen Film von ihm, den hat er auch aufgenommen, da werde ich eingeschult, da hat er auch eine Kamera dabei, aber der ist ja, die haben sich ja getrennt, also ich bin ja bei meiner Mutter aufgewachsen.
Da warst du 3-4 Jahre alt oder?
Genau, genau. Jahr? Dann seit, ich kenne ihn eigentlich nur als Besucher sozusagen, ne? Und der war Kabarettist, der hat so richtig so Arthouse-mäßig, der war so richtig, der hat so intellektuellen Stuff gemacht, so, ne? Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr schlauer und umtriebiger Mensch. Ich glaube, ich habe von dem auch dieses so, dass man ständig sowas machen will, was auf die Beine stellen will und so, ne? Ja, glaube ich, keine Ahnung.
Und sag mal, diese ruhige Art, ich weiß ja nicht, ob du das, ich will es auch gar nicht nur ruhig nennen, weil es ist ja, da geht ja was draus hervor. Es ist ja nicht, ruhig könnte man ja jetzt auch mit passiv oder hyper entspannt, aber das ist es nicht. Aber hast du die von ihm, hast du die von deiner Mutter, würdest du sagen, du warst früher ein bisschen anders, hast du dir das erworben, antrainiert?
Ey, ich habe keine Ahnung, also danke für die Komplimente. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin im Privaten eher ruhig. Ich glaube, das ist eher ein Zeichen dafür, dass ich mich hier wohlfühle und privat fühle. Ja, weil ich in meiner Arbeit schon so viel spreche. Und ich habe auch so einen Knopf, ne? Hier Bühne, zack, und dann geht's los. Oder hier Szene und bitte und dann geht's los. Das habe ich mir halt über die Jahre antrainiert. So, ne?
Aber so eine Unruhe, die kennst du vielleicht situativ oder eher
situativ,
gar nicht?
Situativ, wenn mal was ist oder du auf was wartest oder was nicht klappt oder so, ne?
Ungeduldig?
Ja, obwohl meine Frau sagt immer, ich bin geduldig, aber wenn was mit der Arbeit ist, ne, weil ich auch mich um vieles selber kümmere, ich will dann immer, dass es direkt ist und dass es ordentlich ist und dass es gut klappt und so weiter. Also ja, da gehe ich manchmal schon durch so eine Achterbahn, aber eigentlich bin ich entspannt, ja, hast du recht, ja.
Setzt deine Erinnerung schon ein mit 3-4 Jahren?
Nee.
Als ihr dann in Mönchengladbach wart.
Ja.
Ihr seid zu der Schwester deiner Mutter gezogen oder zumindest in die Nähe, ne? Genau. Hatte sie auch Kinder, dass ihr miteinander aufgewachsen seid? Oder?
Genau, mein Cousin ist 20 Tage älter oder jünger als ich.
Ja.
Die waren gemeinsam schwanger sozusagen, 2 Schwestern. Mhm. Ne? Und deswegen, ich bin mit dem aufgewachsen, als wäre das mein Bruder gewesen. Ja, und meine Mutter hat halt viel gearbeitet, alleinerziehend, dann war ich auch oft bei meiner Tante, einfach da, hab da gespielt und bin da geblieben und so weiter.
Schlüsselkinder lernen oft selbstständig zu sein, weil sie es müssen, ne? Also da hast du dich wahrscheinlich das ein oder andere Mal nach der Schule auch selbst verpflegt, davon gehe ich aus, oder eben mit deiner Tante gegessen. Mhm. Was wäre so ein Essen, an das du dich auf jeden Fall erinnerst, das so ganz typisch ist für diese Zeit damals?
Meine Mutter hat mir beigebracht, Tütensuppe zu machen.
Oho.
Also da war ich wirklich noch so, weiß ich, ob das noch Grundschule war und so, und ich war voll begeistert davon, ne?
Ja.
Dass ich begriffen habe, ach so geht das, ne? Und dann habe ich mir das immer gemacht, war voll stolz darauf. Ansonsten hat meine Mutter oftmals halt Essen entweder vom Vortag oder hat irgendwas, wenn sie Zeit hatte, vorbereitet und mir gesagt, hier, das liegt da, ne? Und dann kam ich nach Hause und hat mir das dann so ein bisschen gemacht.
Bei deiner Tante?
Ja, auch mal, das meine ich jetzt, wenn ich alleine zu Hause war, ne? Und bei meiner Tante, die hat auch nicht weit gewohnt, ja, Es gab immer irgendwas, eine türkische Familie, da war immer irgendwas.
Gib mir mal, ich hatte hier schon viele Gäste, die aus der Türkei stammen oder deren Eltern aus der Türkei stammten. Gibt es so ein Gericht, an das du dich erinnerst, das so gut war und das sie so gut gemacht hat, dass du dir das immer wieder von ihr wünschen würdest oder gewünscht hast?
Also von meiner Tante habe ich mir immer gewünscht, das war so eine Suppe, wo so kleine Hackfleischbällchen mit drin waren.
Lecker.
Ne? Wir haben einen deutschen Namen dafür einfach erfunden als Kinder. Wir haben das Rolleköfte genannt. Ne, die Köfte sind ja Frikadellen. Und das waren aber so ganz kleine Mini-Frikadellen. Deswegen haben wir Kinder das Rolleköfte genannt. Deswegen habe ich immer zu meiner Tante gesagt, kannst du mir nochmal Rolleköfte machen? Die Suppe an sich war so eine weiße, joghurtmäßige Suppe.
Ne, da drin. Also säuerlich, oder? Oder eher eine Käse?
Nee, eher säuerlich. Also so ganz leicht säuerlich. Da waren auch Karottenstückchen drin, da waren Kartoffelstückchen drin und halt diese Rolleköfte.
Rolleköfte.
Ne? Und das war so lecker. Also ich frage sie das heute manchmal noch, wenn ich sie sehe. Es war echt lecker.
Würdest du sagen, das war das typische Essen deiner Kindheit?
Eigentlich ja.
Und Tütensuppe.
Und Tütensuppe, wenn ich zu Hause war, ja.
Und wenn du ein bisschen mehr Taschengeld gekriegt hast oder irgendwie Geld gefunden oder was weiß ich, was hast du dir dann gekauft? Also bist du jemand, der sich auch als Kind natürlich auch Süßigkeiten gekauft hat oder bist du nicht so der Typ gewesen?
Natürlich, ich war stolz, wenn ich ein bisschen Geld hatte in der Tasche und habe dann in der Schule, da gab es ja so einen Schulkiosk und dann konnte ich mir halt auch da ein Brötchen holen oder ein Twix dazu oder ich weiß nicht, ob das da schon Twix hieß oder so kleine Granini-Bonbons gab es da. Und da war ich mal voll stolz, ne? Da habe ich dazu gehört und auch mir was holen können.
Du warst in der Zeit damals, das hast du in einem Interview gesagt, das ich mir angehört habe, eines der wenigen Kinder, die türkischstämmige Eltern hatten, was erstaunlich ist, weil ich dachte, also ich meine, du bist 83 geboren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast es aber so gesagt, also deine Stimme klang so, als wäre das gut gewesen oder als wäre es angenehm, als hätte es dir Vorteile gebracht.
Ich kann mich nicht an das erinnern, aber das ist auf jeden Fall ein Teil der Geschichte. Die Geschichte ist eigentlich, ich war ja auf dem Gymnasium. Und da waren noch nicht so viele. Vielleicht auf der ganzen Schule 10, wenn überhaupt. Man kannte auf jeden Fall jeden Einzelnen. Ne? Weil damals hast du noch nicht so schnell diese Empfehlung fürs Gymnasium bekommen.
Ja, das stimmt.
Ne? Aber ich habe es bekommen, weil ich war gut in der Schule. Und mein Cousin war auch da. Und wir waren quasi, haben nebeneinander gesessen. Und wir waren beide gut in der Schule. Ne? Und in meiner Klasse waren vielleicht ein oder zwei andere türkischstämmige noch dabei. Ich kann noch dazu erzählen, das gehört auch zu der Story. Ich war ja vor kurzem, also vor einem Jahr oder so, dort und habe da für die Schüler gesungen, ne, gerappt. An so einem Tag der offenen Tür habe ich so einen Song über Rassismus gerappt. Und die Schule sieht ganz anders aus. Also die Demographic hat sich komplett geändert, sind komplett bunt. Aber auch die Schule an sich ist komplett bunt. Die ist ganz schön und bemalt und bunt. Und die Lehrer sind total jung. Ist ganz anders, als ich das früher in Erinnerung hatte, ne? Und dann bin ich mit dem Rektor, der ist so alt wie ich, so, weißt du, der war so voll auf, weiß nicht, so auf einer Augenhöhe, auf einer Wellenlänge. Und bin ich dann mit dem ins Lehrerzimmer. Ich dachte erstmal so, kriege ich jetzt Ärger oder was? Und ich hatte sehr gute Erinnerungen jetzt daran am Schluss. Ich konnte mit dem Ort nochmal so abschließen.
Und der Rektor hat, glaube ich, selbst eine Migrationsgeschichte,
ja,
ne?
Ja, ist ein Italiener.
Was, ja, super. So hat es sich weiterentwickelt und weiterbewegt.
Da war eine Lehrerin, die war, als ich dort war, Referendarin. Also eine einzige.
Die
gab es noch, ja.
Hat die sich an dich erinnert?
Ja, natürlich.
Und was hat sie gesagt?
Nee, sie hat gelacht, ne, und war froh. Ich war auch froh, die zu sehen, ne. Das war dann für mich, okay, das war wirklich der Ort hier, ne. Das war schön.
Werbung.
Die nun folgenden Sätze erreichten mich über eine Nachricht von Mirjam. Liebe Betty, ich habe dir erzählt, dass ich mich momentan nicht ganz so fit fühle. Jedenfalls war ich in diesem Kontext gerade bei der Ernährungsberatung, die mir nahelegte, eine Zeit lang fast nur recht freudloses Zeug zu essen. Und dann sprach die Beraterin wie zur Belohnung, ihr Gesicht sah in dem Moment auch so aus, von Mandelmus. Denn das wäre noch eine gute Ergänzung zu der höchst überschaubaren Anzahl von Produkten, die ich momentan essen soll. Jedenfalls habe ich mich an deinen Sponsor erinnert, bin direkt zur DM und habe geschaut, ob DM Bio vielleicht auch so ein Mandelmus im Sortiment führt. Hatte ich noch nie probiert. Ich habe mir Mandelmus braun gekauft und ich muss sagen, it changed my life. Wie lecker ist das denn bitte? Ich habe das eben in meinen laktosefreien Kokosjoghurt gerührt, klingt erstmal sehr komisch, schmeckte aber richtig gut. Ansonsten verfeinere ich Soßen und Dressings damit und weiß jetzt schon, dass das Mandelmus bei mir bleiben wird, auch wenn es mit mir und der Ernährung irgendwann wieder ganz normal läuft. Das wollte ich dir erzählen, weil du ja immer irgendwelche Sachen über DM-Bio-Produkte kundtust und jetzt hast du auch mal eine Geschichte von mir. Herzliche Grüße aus Hamburg, Miriam. Also, vielen Dank dafür. Ja, Miriam, die kulinarisch momentan ein bisschen herumexperimentiert. Das machen ja viele Menschen, also Sachen weglassen, um Unverträglichkeiten auf die Spur zu kommen, beispielsweise überhaupt mal Ernährungsgewohnheiten zu verändern und schauen, wie sich das anfühlt. Es freut mich, dass Miriam, die sich gerade eher einschränkt, mit diesem braunen Mandelmus ein paar der Gerichte, die sie zurzeit zu sich nimmt, geschmacklich pimpen kann. Und sie hat mich damit wirklich neugierig gemacht. Ich schaue jetzt mal auf der DM-Seite, was es über dieses Mousse noch so zu wissen gibt. Ich verstehe. Es gibt ein braunes und ein weißes. Ich hatte mich schon gewundert. Die Bewertungen vom braunen, aber auch vom weißen Mandelmousse sind Stand heute erstklassig. Es wird zu 100%, also das braune, auf das konzentrieren wir uns heute mal, zu 100% aus gerösteten Mandeln hergestellt, die aus biologischer Landwirtschaft stammen. Wenn sich auf der Oberfläche nusseigenes Öl absetzt, so steht es hier, muss man das Mousse nur umrühren und es wird wieder cremig. Und auf einem der Fotos sehe ich jetzt das weiße DM-Bio-Mandelmousse. Das sieht wirklich auch sehr lecker aus. Ja, ich gehe jetzt einkaufen und probiere die beide aus. Bin sehr gespannt. Greif doch bitte mal unter deinen Stuhl, Sessel. Ja. Ist ein Topf. Und in diesem Topf sind Zettel.
Oh, wow.
Und ich würde dich bitten, nach und nach was zu ziehen und was vorzulesen.
So, Achtung. Mhm. Tischgebet. Ich bin nicht besonders religiös aufgewachsen. Meine Familie sind alevitisch. Das ist so ein bisschen so wie evangelisch, ne? So ein bisschen lockerer, würde ich sagen, ne? Aber auch selbst in dem Rahmen, meine Mutter hat mich also gar nicht religiös erzogen, sozusagen. Ihr war nur wichtig immer, dass ich gut in der Schule bin, ne? Und das andere war, die hat mich einfach mit ihrem Wertekompass gesegnet sozusagen und ja.
So wie du sagst, erlaube ich mir, hoffentlich ist es okay, diese Frage. Es ist nicht unbedingt typisch für türkische Ehepaare in den 80er Jahren, sich zu trennen, also sich scheiden zu lassen. Und die Frage ist, hatten deine Eltern jeweils eine so moderne Erziehung auch oder haben sie sich losgemacht von dieser, warum grinst du so?
Da muss ich jetzt erstmal einen Schluck drauf trinken. Der Papa, sag ich ja, das war ein Hochintellektueller. Mhm. Die Mama auch total weltoffen, liberal.
Ist sie so liberal erzogen worden? Also hast du Großeltern, die so sehr offen waren dafür, auch dass sie so frei war?
Ja, eigentlich schon. Mhm. Eigentlich schon. Die haben sich ja beide auf einer Demo irgendwie kennengelernt.
Wirklich? Wogegen?
Für Menschenrechte. Ich weiß gar nicht mehr. Mein Vater war richtig so. Der war ein richtiger Aktivist früher, ne? Ja, auch halt Künstler und so weiter. Und da hat er von der Bühne ihr zugezwinkert.
Das ist ja so ein Rockstar-Moment.
Das ist die Story.
Wow, das ist ja eine schöne Geschichte. Gott sei Dank habe ich gefragt.
Und ich habe mal so eingeführt, wir haben es leider nicht durchgezogen, weil jetzt ist irgendwie eine neue Zeit und so weiter, aber... Ja. Ich wünschte, ich hätte es durchgezogen, weil ich werde das mal demnächst wieder ansprechen, dass wir alle aufsagen, wofür wir dankbar sind am Tisch. Ne? Weil ich wollte, dass der Elijah das sagt.
Dein Sohn?
Mhm. Und das haben wir gemacht, da war er aber noch sehr klein. Und ja, es hat sich so ein bisschen aufgelöst jetzt. Ich glaube, ich muss das mal wieder einbringen.
Das finde ich schön. Also das ist dein Bogen zurück zum Tischgebet wahrscheinlich. Ne? Habt ihr denn das gemacht? Also hat deine Mutter euch aufgefordert, Sachen zu euch zu überlegen, für die ihr dankbar seid? Oder wie kommst du darauf?
Nein, gar nicht. Ich bin total offen erzogen. Also ich bin auch in einer Clique groß geworden. Da waren Deutsche, Kroaten, Polen, Türken. Und es war alles egal. Also da ging es gar nicht drum, wer steht jetzt für was und bla. Ne?
Und warum ist das heute so schwer? Also oder warum scheint das heute so schwer zu sein?
Ich glaube, dass die Gesellschaft sich verändert hat, ne? Auch durch Internet. Da sucht man so Verbündete und keine Ahnung, ich bin jetzt kein sozialer Experte oder sowas, ne? Das ist jetzt nur meine Beobachtung als Bürger. Ich glaube, durchs Internet haben sich viele Sachen verbessert, aber auch manche sind auch irgendwie härter geworden. Ja. Ne? Und ja, ich bin nicht religiös erzogen. Und ja,
das kann ich dir sagen. Und wieso hast du das damals eingeführt, dieses, was sich dann wieder so ein bisschen verlaufen hat? Wo kam das her, die Idee?
Ich fand das so schön. Ich habe das wahrscheinlich in irgendeinem Film oder so, irgendwas Amerikanisches. Ich gucke sehr viele amerikanische Sachen. Ne? Ich gucke auch vieles auf Englisch. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dieses Count Your Blessings. Ne? Und ich habe irgendwie gehört, dass du, wenn du dir vor Augen führst, wofür du dankbar bist und was du hast, dann kommst du weniger halt dazu, immer auf das zu schauen, was du nicht hast. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompass.
Gut.
Ja, und das wollte ich meinem Sohn gerne beibringen. So. Aber der ist jetzt auch schon älter und so ein, vielleicht muss ich das nochmal neu einführen.
Es ist ja eigentlich egal, wie alt man ist, oder?
Eigentlich ja.
Und vor allen Dingen merkst du dann auch, wo er steht. Also so wie ich dich als Vater einschätze, ich kenne jetzt Sarah nicht, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass es da so ein Vertrauensverhältnis gibt. Vielleicht wird das irgendwann durchs Alter inspiriert mal ein bisschen anders, weil er sich dann irgendwann lösen muss, Pubertät oder wie auch immer. Aber wenn ihr sowas einführt, weißt du ja immer auch, worüber er sich freut, wo seine Werte liegen. Ne?
Total. Total. Ja, ich muss das echt wieder einführen. Der ist halt jetzt älter und wir sind manchmal froh, wenn er überhaupt jetzt am Tisch sitzen bleibt. Es hört sich blöd an, aber wer Kids hat, der weiß das vielleicht. Du sagst halt erstmal nochmal vorher 3-4 Mal, ja komm, jetzt setz dich an den Tisch und jetzt wird gegessen. Und das ist nicht mehr diese Stimmung wie vorher. Mhm. Ne, wir sind einfach froh, dass alle sitzen sozusagen. Aber ich muss das wieder neu.
Vielleicht kommt das ja auch wieder. Ich meine, Kinder verändern sich ja auch ständig. Also ja. Bist du denn jemand, der selbst auch kocht?
Ein bisschen. Ich mache dir ein gutes Frühstück, wenn du willst.
Okay. Wie viel Zeit brauchst du, um das zu machen?
Um das Frühstück zu machen? 20 Minuten. Also wenn das richtig gut ist, dann ein bisschen länger. Aber so mal schnell. Um meine Frau zu überraschen oder so, oder wir haben mal Zeit, ne? Wir haben einen Sonntag und wir wachen morgens auf und gucken irgendwas oder so. Und ich sage, warte, ich mache das Frühstück. Ich mache das Frühstück sehr gerne.
Und dann machst du das. Das ist das Türkische in dir. Was ist das Deutsche in dir, was das Essen angeht? Was würdest du sagen?
Oh, wow. Das Deutsche in mir. Ich esse sehr gerne deutsches Essen. Ich esse gerne Klöße, rote Beete oder Kartoffelsuppe.
Wie isst denn die rote Beete am liebsten?
Die mache ich nicht selber, ne? Die kriege ich entweder.
Aber du magst den Geschmack.
Ich mag den Geschmack und ich habe ja gehört, dass es sehr gesund ist.
Sehr.
Deswegen esse ich das sehr gern.
Okay. Richtest du dich da manchmal nach, dass du Sachen gerne isst oder dass du sie hauptsächlich deswegen isst, weil sie gesund sind?
Teilweise. Essen ist was Heiliges, auch wenn ich nicht religiös bin. Aber das hat zum Beispiel in meiner Familie einen großen Stellenwert. Ne? Du darfst nicht um Essen streiten, du darfst nicht um Essen beneiden, du darfst nicht so jemand so aufs Essen gucken, weil du das gerne haben willst. Das sind Sachen, die macht man nicht. Also das ist etwas, das habe ich.
Interessant.
Also das hat mit Religion nichts zu tun, aber bei uns in der Familie so mitbekommen. Ne? Und an Essen soll man auch nicht sparen. Wenn einer noch Hunger hat, der soll das dann kriegen.
Ja.
Und so. Also Essen hatte bei uns einen super hohen Stellenwert.
Deine Großeltern sind hier einmal kurz so durch den Raum geflogen, aber hast du da regelmäßig gegessen?
Boah, meine Oma, die hat sich manchmal getroffen, die haben in Wuppertal gewohnt, dann habe ich die manchmal besucht und dann war manchmal ihre Cousine oder ihre Schwester, also 3-4 ältere türkische Damen, die haben türkische Pizza gemacht, so im Akkord, so, ne, bam, 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 und die gestapelt. Weißt du, für die ganze Familie waren ja so viele Familien. Und dann durfte jeder so einen kleinen Stapel mit nach Hause nehmen. Das war so lecker. Das waren so mittelgroße türkische Pizzen, also eigentlich so kleiner, als ihr die kennt. Und die durftest du mit nach Hause nehmen. Und dann konntest du die halt kühl stellen und die tun's ja dann
gehalten,
noch, ne? Die
ja.
haben gehalten. Und dann halt konntest du die schön warm machen.
Und was ist da drauf gewesen oder was ist auf typischer türkischer Pizza drauf?
Halt Hackfleisch, ne? Sowieso immer.
Auch so ein Sugo, auch so ein Tomaten.
So ein bisschen, ja, so ein bisschen. Und dann waren da irgendwie ein paar Kräuter.
Ja.
Daran kann ich mich erinnern. Aber das meiste war Hackfleisch. Hackfleisch sowieso ganz großer Bestandteil. Was auch ein großer Bestandteil ist Joghurt. Mein ganzes Leben lang habe ich total viel Joghurt gegessen und Joghurt hat geschmeckt. Bei uns war auch so ein bisschen armer Rittermäßig, so wenn nichts mehr da war, dann habe ich Joghurt mit dem Brot, was noch da war sozusagen, das hat meine Mutter mir so klein gemacht, ne, und in den Joghurt rein und gemischt. Ich weiß nicht, ob sie noch so einen Schuss Öl oder so reingemacht hat. Und für mich war das voll lecker, voll lecker. Geil. Ich habe mich voll gefreut, wenn sie mir das gemacht hat. So.
Ja, es geht ja auch, also ich finde, es ist auch ein absolut absoluter Unterschied, ob das so ein fettarmer Joghurt ist oder ob das so ein 12% oder so wie so ein griechischer oder eben dann wahrscheinlich türkischer Joghurt, der dann auch wirklich, wo man auch Honig einfach nur drüber machen muss und ein paar Nüsse rein oder so, und dann ist schon echt geil.
Das möchte ich noch hinzufügen. Ich bin sowieso der Reste-King. Ne?
Ja?
Ja, ich will irgendwann mal, das habe ich mir gesagt, ein Kochbuch machen für Männer, das ist nicht böse gemeint, so für Daddies, die immer die Reste kriegen oder mit den Resten was machen. Beispiel, wir haben Pizza zu Hause. Klar, erstmal essen die Kids oder meine Frau ist ein Stück, die ist eh nicht so viel, so sowas wie Pizza oder so. Ich will dir damit sagen, dann bleiben nur noch die Ränder übrig.
Das kann doch nicht sein.
Ich mache mit den Rändern so schöne Sachen.
Was machst du?
Ich mache dann da so Philadelphia drauf oder so, ne? Oder wickel die ein, vielleicht mit einer schönen Wurst oder so, ne? Mach da was Feines drauf.
Guck dir das an.
Und mach das dann selber so, ja. Auch wenn ich alleine mit dem Elijah bin, ich mache dem, apropos Pizza, etwas, das haben wir Muskelpizza genannt, beziehungsweise der Elijah, weil irgendwann, wo der klein war, hat er gesagt, kriegt man davon Muskeln? Habe ich gesagt, ja. Und seitdem nennt er das immer Muskelpizza. Ne? Und manchmal sagt er dann, Papa, kannst du mir Muskelpizza machen?
Was ist
immer
das
noch.
Denn?
Pass auf, apropos Reste und Daddys ohne Plan. Ich nehme so ein Toastbrot, dann nehme ich so eine Tasse, die ungefähr die Größe von, so wie das hier, wie die Tasse.
Eine große Tasse.
Eine große Tasse. Ja, ne? Und kann damit dann einen Abdruck machen, dass ich quasi den Rand.
Das, wie so ausstechen?
Genau, ich steche ausstechst. Den Rand des Toastbrots aus. Dann mache ich so, also tu den Rand weg, ne? Und dann mache ich so ein bisschen ganz leicht Butter drauf, damit das irgendwie weich bleibt. Dann tue ich Tomatenmark drauf, auch relativ leicht, nicht zu dick auftragen. Und dann tue ich oben Käse halt, ne? So, mit einer Raspe.
Geriebenen Käse.
Geriebenen Käse. Der mag das, wenn das dieser. Weiß nicht, vom
Emmentaler.
Nee, wie heißt das? Parmesan mag der zum Beispiel. Ne? Tue ich dem das oben drauf. Relativ dick. Und dann mache ich so ein bisschen Pizzakräuter drauf.
Und dann in den Ofen.
Dann in den Ofen. Ich tue es nach unten, weil oben wird es sowieso schmelzen.
Sozusagen. Damit der Boden auch.
Damit der Boden auch gut durch ist. Da hast du so eine Mini-Pizza. Da mache ich wiederum, ich roll da so mit so einem Pizzaschneider zweimal drüber, dann hat er so vier kleine Ecken, ne? Und der liebt das.
Das lohnt sich ja fast gar nicht. Also erstmal klingt das total lecker, wobei der Vater als Resteverwerter natürlich, eigentlich musst du ja jetzt noch was machen mit dem ausgestochenen Rand, ne?
Das also, könnte man wiederum in den Joghurt tun, ne? Aber der Elijah mag das irgendwie nicht. Das
ist komisch, das ist ja auch mit in amerikanischen Filmen sieht man das oft. In Amerika eben wird so gemacht, dass von den Sandwiches der Rand abgeschnitten wird. Eigentlich total absurd, weil der schmeckt nicht großartig anders, ne? Also, aber das ist so ein, naja, es bleibt einfach, es bleibt so weich. Ich finde zum Beispiel auch von Pizza, ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer Episode besprochen. Ich liebe den Rand, wenn der so blasig ist und so kross, also so, dass man dann mit dem Finger da rein und dann bröckelt der auseinander, finde ich super.
Lecker.
Und dann, ich schiebe den Käse und die Belege aus der Mitte hin zum Rand, um das Krosse und den Belag zu haben. Weil in der Mitte ist die Pizza sowieso oft so sapschig und so feucht und so schlecht gelaunt. Und zum Rand hin ist sie dann so, ja.
Bei Pizza gibt's echt große Unterschiede, ne?
Oh ja.
Wenn eine Pizza gut ist, dann ist es echt wie der Himmel.
Was liegt auf der perfekten Pizza?
Ich mag einfach Margherita, ich mag aber auch Salami, ich mag aber auch Thunfischzwiebel.
Lecker.
Wenn da diese roten Zwiebeln drauf sind.
Magst du auch Kapern dazu dann? Oder ist dir das zu viel dann?
Ja, Kapern sind nicht schlecht, aber ist nicht, was ich anstrebe.
Ich rate mal wieder, also ich habe neulich mir mal wieder so eine, das esse ich wirklich sehr selten, aber eine Tiefkühlpizza so belegt mit nochmal ein bisschen extra Thunfisch, esse ich auch ganz selten. Das war einfach so ein, wie so ein Cheat Day. Und habe dann da so viele rote Zwiebeln und ein bisschen Creme Fraiche und Kapern drauf geballert.
Geil.
Und das ist schon geil. Da habe ich schon auch gemerkt, dass diese Kapern in der richtigen Kombination, wenn die noch mit anderen Lebensmitteln, wenn die so auf Augenhöhe sind, weil der Thunfisch und die Zwiebeln sind auf Augenhöhe mit den Kapern. Wenn die sich so miteinander, dann ist das wie das perfekte Konzert mit drei perfekten Künstlern. Und du denkst, das darf nie aufhören.
Es gibt wirklich mittlerweile geile Tiefkühlpizza. Ein bisschen merkst du immer dieses im Teig, so die, ich weiß nicht, was es ist, die Konservierungsstoffe oder was auch immer, was die da reintun, damit das länger so gut bleibt sozusagen. Das merkst du schon, dass das dann einen Unterschied hat zu der frischen Pizza. Aber die sind mittlerweile echt gut. Ne? Da gibt's ja auch welche, die so wie steinofenmäßig sind. Mhm. Ne? Die sind so in Folie vakuumisiert. Ne? Da siehst du schon von außen, okay, das sieht ja aus wie eine Pizza, wenn du die richtig gut machen lässt. So, ne? Ja, also die werden auch immer besser. Ja, also wollen wir nicht unfair gegenüber der Tiefkühlpizza sein. Die hat uns schon den einen oder anderen Abend gerettet.
Gibt es einen Laden, in dem du immer gerne bestellst? Ihr wohnt jetzt in so einer Art Vorort, ne? Und gibt es ein Restaurant, vietnamesisches Restaurant vielleicht oder so, wo ihr regelmäßig bestellt und wo du sagst, die 93 bitte und die 12?
Bei uns im Vorort, das ist wirklich schwierig. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du in Köln gewohnt bist. Ich meine, wem sage ich das? Du bist hier in Berlin und du kennst dich eh mit Essen aus dem Podcast darüber. Aber wenn du das gewohnt bist aus der großen Stadt und dann halt dahin ziehst, das tut mir fast ein bisschen leid. Aber richtig Gutes gibt's da selten. Ne? Also
Es gibt diesen Bauern. Hat er so einen landwirtschaftlichen Betrieb und dann so einen Hofladen oder was ist das?
Das ist mehr oder weniger das Einzige, was wirklich, wirklich geil ist, wo du wirklich aus der Stadt dahin fahren würdest, um das zu erleben. Und das ist nicht so weit von uns. Da gehst du so 10 Minuten zu Fuß. Und das ist ein Bauer, ein Hühnerbauer, der hat halt da frische Eier. Aber auch, ich glaube, was hat er denn da? Der hat saisonal Spargel und so weiter. Mehrere Sachen. Das heißt, der hat auch vorne so wie so ein Tante-Emma-Laden. Du kannst da auch für zu Hause dann Sachen holen. Oder du gehst durch und kannst da halt Tageskarte, steht immer dick dran, ne? Davon haben sie jetzt gerade viel und dann deswegen
gibt's das.
Ey, voll geil. Aber da gibt's auch einfach einen Schnitzel mit Pommes. Und das sind riesen Portionen, ne? Und wenn du das isst, dann bist du den ganzen Tag bist du bedient.
Und du hast das Gefühl, du weißt, wo es herkommt. Und
ja.
Das ist gut. Und du hast auch die richtigen Leute unterstützt. Das ist doch gut.
Voll, voll.
Ja. Als du noch in Köln gewohnt hast, gab es da so einen Lieferdienst, bei dem du regelmäßig bestellt hast? Und bist du dann jemand, der immer was Neues ausprobiert? Überhaupt, das kann man auch unabhängig von Lieferdiensten machen. Also, ich weiß nicht, bist du überhaupt der Typ, der sich Sachen bringen lässt? Oder gehst du lieber raus?
Ja, schon hier und da. Wir gehen gerne essen. Wir bestellen auch gerne. Ich bin durch meine Frau ein bisschen an asiatisch gekommen. Da habe ich mich irgendwie, warum auch immer, kategorisch gegen gewehrt, so in meiner jungen Mannzeit so. Und meine Frau hat mir das so ein bisschen näher gebracht. Und jetzt esse ich auch total gern Sushi oder asiatisch und wir bestellen auch gerne.
Was ist ein typisches Gericht für Sarah, wo du so wüsstest, wenn du da jetzt neben dem Telefon so einen Bestellzettel, dann wüsstest du, ah, Sarah war hier.
Also die liebt ja Currywurst Pommes, muss ich dir sagen, ne? Das ist ihr Lieblingsessen. Ich würde sagen, typisch für Sarah ist halt so asiatisch oder so eine Bowl, weißt du, sowas.
Und sagt sie, ist sie jemand, damit fällst du ihr jetzt nicht in den Rücken, aber ist sie jemand, man muss ja nichts Negatives sagen, aber ich bin auch jemand, der gerne dann sagt, aber bitte doppelte Portion Edamame oder aber bitte ohne, weiß ich nicht.
Sagt sie.
Was sagt sie?
Sagt sie, wenn wir Bowl bestellen.
Was sagt sie?
Ich muss immer extra Teriyaki-Soße, weil die Soße reicht nicht. Die ist sowieso totale Soßenfreak. Knallt sich da alles voll. Die macht auch immer bei anderen Sachen. Die macht Ketchup und Mayo und mischt das und so weiter. Die isst gerne, super gerne Mayo. Zu allem isst sie mit Mayo. So voll crazy. Ich kenne das gar nicht. Ja, wir haben, wie gesagt, aber wir haben halt zu allem Joghurt gegessen. Aber sie isst zu allem Mayonnaise. Naja, also sie hat immer extra gerne Soße dabei.
Okay. Ich weiß nicht genau, wie wir da gelandet sind, aber ich würde dich bitten, den nächsten Begriff zu ziehen.
Ah ja. Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn ich merke, etwas läuft ab, dann muss das gegessen werden. Ne? Ich bin der, zu Hause sieht, okay, diese Wurst ist keiner, die läuft bald ab. Also esse ich dann jeden Tag halt einmal diese Wurst, bis die alle ist, weil ich kann das irgendwie nicht wegschmeißen.
Ja.
Hab da so einen Tick. Und Sarah ist eher jemand, der holt dann was Neues dann und stellt das dann davor. So, ne? Aber ich, ey, das hört sich jetzt so an, als wäre ich der Geordnete. Ich bin eine komplett ungeordnete zu Hause und sie ist die Geordnete. Nur da habe ich einen Tick, ne? Und will die Sachen nicht wegschmeißen.
Nein, das ist ja gut. Das ist ja wirklich gut. Und bist du strukturiert, wenn du einkaufen gehst? Männer kaufen oft so strukturiert ein, habe ich beobachtet.
Ich krieg eine Liste. Ich habe aber auch so ein bisschen im Kopf halt, was im Kühlschrank ist. Ich bin im Kühlschrank-Game bin ich irgendwie gut.
Bist du gut, ja? Und was ist denn immer in eurem Kühlschrank?
Philadelphia mag ich total gerne, ne, auf dem Boot und dann vielleicht eine Wurst drauf oder wenn mir das zu fleischig ist, dann halt Butter und Käse, so ganz normal, da ist jetzt nichts Besonderes.
Brot. In der Tür stehen wahrscheinlich ganz viele Soßen für Sarah.
Mhm. Das stimmt.
Ja.
Die liebt verschiedene Soßen.
Dann ist da Tomatenmark und Senf und Mayo.
Dann hast du uns schon voll durchschaut.
Dann habt ihr 10 Eier wahrscheinlich immer da oben drin. Und unten steht ein bisschen Hafermilch.
Mhm,
und vielleicht noch für euren Sohn Saft. Oder ja. Trinkst du auch Saft?
Ich trinke gerne Saft, aber seltener. Ich trinke ja viel Wasser, seit wir diesen guten Wasserhahn da haben.
Mhm.
Und der Sohn, dem versuche ich auch viel Wasser zu geben.
Ja, ist gut.
Der trinkt manchmal trinken wir so eine Zero-Limonade, ne? Dann kriegt der auch mal eine gelbe Limonade oder sowas, ne? Schon, aber wir versuchen darauf zu achten, nicht zu viel.
Und dann habt ihr natürlich Aufschnitt wahrscheinlich,
ja.
Ihr habt ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst, ein bisschen Butter.
Ja.
Habt ihr eine Butterdose oder kauft ihr Butter immer in so einem Gefäß einfach?
Wir kaufen Butter immer so ein Plastikding, streichzart und gesalzen.
Ja, lecker gesalzen.
Voll.
Und bitte noch einmal einen Begriff ziehen.
Die haben bis jetzt alle super gepasst.
Haben super funktioniert.
Supertrick.
Ja, Supertrick steht da?
Supertrick.
Was habe ich mir denn dabei gedacht? Supertrick. Also gut, gibt es irgendeinen Hack, so wie man lernt, Ingwer zu schälen mit so einem ganz fein, mit der Rückseite des Löffels? So, also es gibt so Tricks.
Ich habe euch ja meinen Kinderpizza-Trick gesagt, ne? Also den Muskelpizza. Was ich auch von zu Hause habe, ist, manche machen ja, wenn die Nudeln fertig sind, dann wenn die aus dem Topf raus, ins Sieb rein, ne, machen vielleicht noch so ein bisschen Butter rein und schwenken das da durch. Weißt du, die schmilzt ja dann.
Ja, es gibt da zwei Klassen. Also die einen sagen niemals, die anderen machen Öl oder Butter rein, genau.
Ich habe den Trick, ich tue ein bisschen Philadelphia und tue das da durch.
Aha.
Die schmilzt dann dadurch, weil es halt noch warm ist. Und ich finde das ganz schön, wenn das dann hier und da daraus schmeckt. Ich habe zum Geburtstag von meinem Nachbarn so einen Grillkurs bekommen, weil wir hatten beide jetzt einen Elektrogrill. Da habe ich einen kleinen Trick, vielleicht wissen das auch schon alle und es ist total langweilig, aber man soll ja erstmal anbraten.
Sagen wir anbraten.
So, du brätst die quasi auf dem Grill an.
Was brätst du an?
Die Steaks, ne?
Okay.
So, sehr heiß, ne, sollst du das machen. Und der kleine Hack ist, du merkst erst, wenn die gut angebraten sind, wenn das nicht mehr da dran klebt. Ihr kennt ja, ne, wenn man dran geht, ne, dass das so ein bisschen, dann reißt es so ein bisschen ab. Das soll es nicht sein. Also wenn das immer noch dran klebt, dann mach nochmal zu, ne? Und dann machst du auf und wenn man das dann leichter abmachen kann, dann umdrehen, auch anbraten, weil dann schließen sich die Poren, das wissen wahrscheinlich die Leute. Und dann, wenn es angebraten ist, dann machst du es ein bisschen runter, ne, oder tust es auf die andere Seite, so wo es nicht mehr so ist, und da kannst du es dann länger liegen lassen.
Was stimmte 2002 nicht, als du bei einem Konzert auf die Bühne gekotzt hast?
Oh, war ja. Bist ja gut informiert, gut vorbereitet. Da war ich halt noch relativ jung. Ich habe an dem Abend, das war ein großes Festival, Beats for Life hieß das. Wir waren, glaube ich, Headliner oder so und ich habe total viel Whisky-Cola getrunken. Und bin dann da halt rumgesprungen auf der Bühne, ne, und das kam dann wieder hoch.
Oh.
Und ich habe hinter eine große, da sind ja manchmal so große Boxen auf der Bühne, ich habe hinter so eine große Box gekotzt. Also der größte Teil hat es nicht gesehen, nur die in dem richtigen Winkel vorne standen, das zu sehen. Die haben sich kaputt gelacht. Oh. So, ne?
Okay, magst du, dass du mit Alkohol, bist du vorsichtig geworden mit Alkohol? Oder gibt es so Wochenenden oder so, wo du sagst, jetzt lasse ich es auch echt mal wieder krachen, es macht so viel Spaß?
Ich mache das gerne, wenn wir unter uns sind, ne? Nur unter Nachbarn oder Familie oder mal ein Gartenfest feiern, wenn ich so loslassen kann. Dann trinke ich auch mal, weiß nicht, so was Härteres, sage ich mal, ne? Ansonsten kommt für mich nur so ein Feierabendbier oder so ein Weißwein in Frage. Da kann man nicht über die Stränge schlagen, weil irgendwann sagt der Magen, okay, reicht jetzt hier, ne? Ja, das.
Okay. So, dann kommen wir jetzt zu entweder oder. Wasser oder Saft?
Wasser.
Mit oder ohne Kohlensäure?
Ohne.
Kirschen oder Himbeeren?
Kirschen.
Lakritz oder Weingummi?
Lakritz.
Wirklich?
Ja.
Warum gibt es so viele Lakritz-Gegner?
Ich weiß es nicht. Ich mag Lakritz. Also außer wenn er so hart ist, weil ich habe dann Angst, dass mir schon ein oder zweimal dann
die Zähne.
Ein Stück Zahn abgebrochen. Aber ich liebe Lakritz irgendwie. Vor allen Dingen, wenn das so im Konfekt ist. Das ist ja hier... Kennst du das so aus der Tüte so von, ich weiß nicht, Haribo oder so, dann sind die so mit so, wie so ein Sandwich, ne, ist oben noch so ein anderes Teil und unten, oh Gott, ich könnte davon tütenweise essen.
Isst du denn auch tütenweise? Wie ist denn dein Verhalten? Kannst du dich bei sowas beherrschen oder sagst du dir, Mann, was soll's, ich lebe sonst so gesund, ich esse jetzt diese Tüte auf?
Es geht. Ich versuche ja in Form zu bleiben. Ich werde auch nicht jünger. Und ich habe irgendwann mal gesagt bekommen, dass ich so bleibe, wie ich bin, wenn ich 2000 Kalorien pro Tag nehme, zu mir nehme. Habe das auch eine Zeit lang durchgezogen, auch richtig mit Wiegen und so weiter. Und dann habe ich mich dran gewöhnt und dass ich wusste, okay, wenn ich das so und so, ne, so viel kann ich essen. So, und jetzt selber kann ich mir das regulieren. Es ist wahrscheinlich jedes Mal so ein bisschen drüber, aber ich bleib dann ungefähr in Form. So, und in dem Rahmen schlage ich jetzt zu. Aber wenn du mich lassen würdest, ich liebe Schokolade.
Was wäre
ich liebe
es? Also du stell dir einfach vor, du hättest 3 Lebensmittel. Süßigkeit, was auch immer es ist, und du könntest davon essen, so viel du willst, egal, du nimmst nicht zu, deine inneren Organe, es ist völlig egal, gesundheitsschädlich, es ist auch egal, wie teuer es ist, du könntest auch Austern sagen, du könntest so viel essen, wie du willst, was wäre das?
Dann wäre es wahrscheinlich irgendwas mit Nudeln, weil ich liebe Nudeln mit einer geilen Soße irgendwie.
Was ist deine Lieblingssoße?
Ich mag so eine Trüffel-Käsesoße bei unserem Lieblingsitaliener.
Im Parmesanleib vielleicht und dann mit Trüffeln rübergerollt. Oh, das ist schon ziemlich gut.
Das ist echt
gut.
Der Himmel.
Ja.
Ja, ansonsten würde ich wahrscheinlich Schokolade nehmen oder so weiße Schokolade vielleicht. Ne? Ich mag auch so weiße Crisp-Schokolade. Ich weiß nicht, wo geht das hier hin? Ey? Und dann was Türkisches. Wir haben... Gut, das ist auch wieder mit Nudeln. Wir haben zum Beispiel Mante heißt das. Das sind so Ravioli in so einer Joghurtsoße, ne? Das finde ich ganz geil. Also wahrscheinlich wäre es irgendwas, das dritte irgendwas Türkisches.
Okay. Paprika, gelb, grün oder orange? Oder rot? Ist dir egal?
Ist mir relativ egal.
Schmeckst du keinen großen Unterschied?
Nee.
Okay. Eher Pfanne oder eher Ofen?
Ofen.
Eher Spiegelei oder eher Rührei?
Spiegelei.
Gekochtes Ei? Frühstücksei manchmal?
Nee, Spiegelei.
Spiegelei. Sushi oder Fondue?
Sushi.
Eintopf oder Auflauf?
Eintopf.
Frikadelle oder Falafel?
Frikadelle.
Es ging aber schnell. Döner oder Hotdog?
Döner.
Bist du ein Butterschneider oder ein Butterstreicher?
Streicher.
Ein Apfelbeißer oder ein Apfelschneider?
Schneider.
Wow, du bist so schnell. Thunfisch oder Lachs?
Thunfisch, obwohl Lachs besser ist, aber Thunfisch.
Magst du Basilikum?
Ist okay.
Knoblauch?
Ja.
Fenchel?
Ja.
Kümmel?
Ja.
Pilze?
Ja.
Kapern?
Es geht.
Innereien?
Es gibt eine Innereiensuppe, das heißt Kelepacha. Das ist, glaube ich, Nacken oder so. Ich weiß gar nicht, wie die Übersetzung davon ist. Es ist irgendwas mit Nacken, ist die Übersetzung. Glaube ich. Ja, das ist Kuttelsuppe. Habe ich mir übersetzen lassen von Google, von Google-Übersetzer. Und das soll man essen, wenn man zum Beispiel ein bisschen schwach ist oder kränkelt oder so, ne? Da richtig Knoblauch rein. Und ich esse das gerne. Da scheiden sich auch die Geister im Türkisch. Manche hassen es und manche lieben es, aber ich esse das gerne.
Koriander.
Ja, geht.
Ingwer?
Ja.
Oliven?
Nee.
Rote Beete?
Ja.
Ja, hatten wir ja, genau. Rosenkohl.
Ja, gut. Auch gesund.
Kartoffeln oder Reis?
Reis.
Nudeln oder?
Nudeln.
Nudeln oder Reis?
Ich dachte, du sagst jetzt Nudeln oder ewig,
Nudeln oder Reis.
Ewig jung bleiben oder so. Nudeln.
Nudeln sind einfach on top.
Geil.
Okay, gut. Dann sind wir jetzt so gut wie fertig. Wir beenden das Ganze jetzt mit einem fiktiven Dessert. Mhm. Du kannst dir alles wünschen, was du willst. Ich weiß, dass du deine Frau nach 7 Jahren nochmal geheiratet hast. Und Johann Lafer hat die Hochzeitstorte gemacht.
Oh ja.
Was war das für eine Torte?
Baby. Der hat eine Torte gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, die Sorte von der Torte. Es war so eine schöne Hochzeit.
War die richtig so, wie man sich das vorstellt? So mehrstöckig und oben war so ein Paar?
Ja.
Auch so eine Figur?
Ich glaube, die war nicht so hoch, wie man das aus dem Film kennt. Die hatte so nur so 3 Ebenen.
Aber naja, also dafür, ich bitte dich, 3 Ebenen.
Dafür war sie so groß, ja, und die hatte 3 große Ebenen sozusagen. Und ja, das kam total gut an. Ja, Johann kam dann nach vorne, hat da so eine Show gemacht. Das ist natürlich gut angekommen, auch vor allen Freunden und Verwandten, die dachten, ey, was geht
ab? So, ne?
Das war echt cool. Da bin ich ihm auch wirklich, wirklich dankbar, dass er da den Weg gemacht hat. Ich weiß, er hat auch total viel zu tun.
Ja. Also wie entscheidest du dich, wie geht so ein Essen aus? Nimmst du ein Dessert, ein süßes Dessert, nimmst du eine Käseplatte, noch einen Schnaps oder ein Espresso?
Mhm.
Wie gehst du raus aus so einem Essen?
Und zum Schluss das Dessert.
Ja, wenn ich mit meiner Frau, wenn wir so Wein trinken und wir haben den Abend für uns und so, dann nehmen wir auch mal eine Käseplatte lieber dann mit oder okay. Käsewurstplatte oder so. Aber wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, ne, und ich habe dann Feierabend und ich esse was, dann esse ich lieber was Süßes zum Abschluss.
Okay.
Ne? Das ist doch auch cool. Ne? Also ich glaube, ich brauche auch irgendwie den, am Abend so was Süßes, so psychologisch auch zu sagen, okay, und jetzt, das war der Tag, das war das Essen und jetzt hast du noch irgendwie
eine kleine Belohnung.
Kleine Belohnung.
Ich danke dir. Es hat mich wirklich gefreut und hat sich total bestätigt. Ich habe mich sehr gefreut, dich heute kennenzulernen und du hast hier wirklich geliefert. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß und vor allem auch Erfolg für Aquarium.
Dankeschön.
Für das neue Projekt und alle, die noch kommen.
Ich danke dir für die Gastfreundschaft.
Schön.
Ich danke dir, dass wir dieses Gespräch führen. Ich hoffe, ich habe dich nicht voll gelabert.
Das war toll. Vielen Dank.
Bis nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.